Einen schönen Vormittag. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Am Mikrofon aus dem Studio in Wien begrüßt Sie zur Lebenshilfesendung bei Grenzfragen zwischen Psychiatrie und Spiritualität am Mikrofon Barbara Auer. Professor Raphael Bonelli, den wir monatlich in dieser Sendereihe begrüßen dürfen, ist Psychiater und Psychotherapeut und beschäftigt sich in dieser Sendung mit Themen, die aus dem alltäglichen Leben gegriffen sind und uns, so denke ich, alle betreffen. So auch heute werden wir den Umgang mit der eigenen Sexualität beleuchten und betrachten, besprechen. Begrüßen Sie nun jetzt am Telefon mit mir Professor Raphael Bonelli. Grüß Gott, willkommen.
Grüß Gott, schön, liebe Hörer von Radio Maria. Ich freue mich, dass ich wieder da bin und dass wir Ihnen in den Dialog kommen. Ich bin vor kurzem von meiner Pfarrer gebeten worden, dass ich einen Artikel schreibe über Sexualität und wie der Psychiater das so sieht und den Beitrag der Kirche, die sie dazu leisten hat. Und das ist natürlich ein sehr spannendes Thema, habe ich sehr gerne gemacht und habe mich deswegen auch wieder mehr damit beschäftigt. Und dann habe ich mir gedacht, warum nicht auch gleich eine Sendung über dieses Thema, weil es doch immer aktuell ist, weil es den Menschen so nahe geht und weil es wenige Themen gibt, die der Mensch aus meiner Sicht so missversteht. Jetzt muss ich ganz kurz nur klarstellen, wie da meine Expertise ist. Ich bin eben kein Moraltheologe, sondern ich bin Psychiater und ich sehe das jetzt einmal aus psychiatrischer Sicht. Ich nehme auf, was die Kirche sagt, was sie lehrt, und ich überprüfe das aus psychiatrischer Sicht, und da kann ich Ihnen sagen, je länger ich Psychiater bin, umso mehr verstehe ich, warum die Kirche sagt, was sie sagt, und finde das beeindruckend, wie sehr sie da im Besitz der Wahrheit ist, die offensichtlich sehr vielen Menschen abhanden gekommen ist. Und das ist ein allgemeines Phänomen, dass ich lang gebraucht habe, um zu verstehen, dass die 10 Gebote, die Gott dem Menschen ja mitgegeben hat, keine unerträgliche Einschränkung der ach so wichtigen Freiheit ist, sondern dass es eine liebevolle Anleitung zum Glücklichwerden ist und eine behutsame Warnung vor Untiefen, die das Schiff des Lebens gefährden oder sogar sinken lassen können. Die 10 Gebote warnen vor dem Abgrund im Menschen selbst. Und das ist eben nicht eine Drohbotschaft, unter Anführungszeichen, wie das manchmal dargestellt wird, sondern es ist die überwältigende Realität des Faktischen. Das Leben kann eben auch misslingen. Davon kann ich Ihnen als Psychiater ein langes und lautes Lied singen. Das Leben kann misslingen, und die 10 Gebote erkenne ich immer mehr als etwas, was davor warnt, dass das Leben misslingt. Und da könnte man jetzt jedes einzelne Gebot durchgehen, das 9. und 10. Gebot zum Beispiel. Wie viele meiner Patienten machen sich durch ihren Neid ihr Leben zur Hölle? Oder das 8. Gebot, notorische Lügner verheddern sich immer mehr in einer Scheinwelt, die sie isoliert und beziehungsunfähig macht. Das 7. Gebot, Diebstahl macht nicht wirklich glücklich. Das 5. Gebot, wie viele Frauen oder auch manchmal Männer kommen nicht darüber hinweg, dass sie vielleicht vor Jahrzehnten wehrloses, ungeborenes Leben getötet haben, das Gott ihnen anvertraut hat. Das ist erschütternd, wie sehr das nicht gut tut. Oder das 4. Gebot, wie gut und richtig fühlt sich das an, die Eltern auch wirklich zu ehren und unabhängig jetzt von der Leistung der Eltern, nicht? Das heißt, das Gebot lautet nicht Ehre Vater und Mutter nur dann, wenn sie wirklich total fehlerlos und perfekt waren. Oder die ersten 3 Gebote, wie gut tut es der Psyche, wenn man einen liebenden Schöpfergott über sich weiß. Aber das Gebot, das irgendwie am umstrittensten ist oder am wenigsten verstanden wird, ist das 6. Gebot. Alle anderen der 10 Gebote, zumindest jetzt sagen wir vom 4. bis zum 10. Gebot, aufgezählt habe, die sind, da gibt es einen allgemeinen Konsens. Es gibt niemanden, der ernsthaft sagt, Morden ist super, Stehlen und Lügen ist großartig. Also da gibt es einen gewissen Konsens in der Gesellschaft. Aber wenn das Wort Unkeuschheit fällt, dann fangen alle nur an zu kichern und sagen, ist das nicht Schnee von gestern? Und das, und meine Erfahrung als Psychiater ist, das, was die Kirche so unaufgeregt und gelassen als Sünde bezeichnet, tut dem Menschen tatsächlich nicht gut. Ehebruch, ich lese jetzt aus dem Katechismus vor, Ehebruch, Prostitution, Promiskuität, Pornografie und Masturbation sind vielleicht kurzfristig aufregend, aber sie führen definitiv nicht zum langfristigen Glück. Das ist ganz, ganz wichtig. Es sind viele Menschen gefangen, in einer falschen Art Sexualität zu leben. Und das ist, das ist heute schon anerkannt von der Weltgesundheitsorganisation der UNO, die eine in der internationalen Klassifikation der psychischen Krankheiten da sogar eine Diagnosenummer vergeben. F52.7 ist Sexsucht oder Pornografiesucht. Das heißt also, das suchtartige Verlangen nach einer falschen Form von Sexualität. Das ist aber etwas, was den Menschen lange eingeredet wurde. Und da gibt es auch sehr viel Arbeit in der Literatur, die das bearbeitet. Ich habe im Sommer jetzt einen Roman gelesen, Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Das kann ich nicht unbedingt empfehlen. Was eigentlich ein recht trauriges Buch ist, zeigt die Unmenschlichkeit des Kommunismus, aber sie zeigt vor allem die Unmenschlichkeit der von den 68ern propagierten Promiskuität und ehelichen Untreue. Nicht, das ist die Leichtigkeit des Seins, dass man sozusagen dass ein Mann mit jeder Frau ins Bett geht und seine Frau, die Theresa, leidet fürchterlich darunter, dass ihr Mann so untreu ist, schlittert immer tiefer in eine Depression und verzweifelt. Sie stürzt sich sogar in ein entwürdigendes Liebesabenteuer, weil sie glaubt, dass ihre Sehnsucht nach ehrlicher Treue veraltet und verzopft ist. Das ist nämlich das, was vielen eingeredet wird. Das ist ja eben gar nicht mehr modern. Aber das ist falsch. Nicht diese tiefe innerliche Sehnsucht nach ehrlicher Treue ist dem Menschen tief eingeschrieben, weil sie echt ist und weil sie dem Menschen entspricht. Gegen Ende des Buches findet das Ehepaar eben zu einem treuen Eheleben und die Beziehung wird dann schön. Und das Wort schön ist für mich ganz wichtig. Schön, die Schönheit ist eben eine richtige Bezeichnung für das göttliche Geschenk der Sexualität. Sexualität ist dem Menschen ja geschenkt worden als ein großes Gut. Nur muss man eben es lernen, es richtig zu gebrauchen. Der Katechismus sagt so schön, Keuschheit bedeutet die geglückte Integration der Geschlechtlichkeit in die Person. Die geglückte Integration, da ist ja das Glück schon drinnen, eine geglückte Integration der Geschlechtlichkeit in die Person. Das heißt, die Geschlechtlichkeit, die Sexualität macht sich nicht selbstständig, sondern ist Teil die Gesamtpersönlichkeit, nicht? Wenn ich manchmal Ehepaare vor mir habe und der Mann sagt dann, ich brauche das eben, also Sexualität, und deswegen muss eben die Frau zur Verfügung stehen, ich brauche das eben, dann frage ich ihn mal oder frage ich mich zuerst mal, wie kann man das also brauchen, unter Anführungszeichen. Sexualität ist ja in erster Linie eine Sprache der Liebe und ein Geschenk. Sexualität ist etwas zum Schenken und nicht etwas, was man braucht. Also da ist ein großer Denkfehler und die geglückte Integration der Geschlechtlichkeit in die Person bedeutet, ich mache mir diese Sprache zu eigen und kann eben mit dieser Sprache der Liebe, kann ich eben lieben und nicht im Sinn eines Suchtverhaltens das brauchen. Und ich zitiere weiter den Katechismus, Keuschheit bedeutet die innere Einheit des Menschen in seinem leiblichen und geistigen Sein. Das ist großartig, einfach dieser Satz, die Keuschheit bedeutet die innere Einheit des Menschen in seinem leiblichen und geistigen Sein. Keuschheit, das ist meine Beobachtung, also macht froh und frei. Unkeuschheit macht unfroh und unfrei. Es ist für einen Nichtmediziner kaum vorstellbar, wie viele Menschen im Bereich der Sexualität tun, was sie nicht tun wollen, erleben, was sie nicht erleben wollen und erleiden, was sie nicht erleiden wollen. Das wollen Ideologen nicht wahrhaben, weil nichts sein kann, was nicht sein darf. Ich möchte Ihnen eine Geschichte von einem meiner Patienten erzählen, die vorher eben bei einem anderen Psychiater waren oder Psychotherapeuten, weiß ich jetzt nicht so genau, und hat gesagt, ich bin sexsüchtig und möchte von Ihnen therapiert werden. Und da sagt der Kollege doch tatsächlich, ich behandle Sie nicht, weil Sexualität ist doch so super. Und der Patient hat 5 Stunden pro Tag Pornografie konsumiert und musste dann eben dazu masturbieren. Er wollte es nicht, er tat es, weil er eben süchtig war und hat sehr darunter gelitten. Aber das war diesem Ideologen egal, weil es ihm um die Ideologie geht. Sexualität ist immer toll. Ist aber falsch. Weil man muss es eben, man muss dieses große Gut der Sexualität richtig einordnen ins Leben, weil sonst misslingt es. Gelungene Sexualität ist keusche Sexualität. Die Sexualität lässt eine Verbindung zwischen 2 Menschen eben in der Ehe zu, die sonst auf Erden nicht zu erreichen ist. Keuschheit bedeutet nicht das Fehlen von Sexualität, sondern ihr kräftiges Aufblühen im Garten, in dem sie gepflanzt ist. Und das ist die Ehe. Sexualität vermag Unausdrückbares auszudrücken. Und dieses zarte und zerbrechliche Gut wird von der Kirche behutsam geschützt. Und sogar auf die Ebene eines Sakramentes gerückt, nicht? Also die Kirche lehrt nicht nur, dass Mann und Frau füreinander geschaffen sind. Das ist schon wunderschön eigentlich. Der Mann ist für die Frau geschaffen und die Frau für den Mann, nicht? Sie sind aufeinander hingeschaffen. Das ist ja heutzutage schon revolutionär. Sondern die Kirche lehrt sogar, dass Gott den Menschen zur Liebe berufen hat. Er hat eine Berufung zur Liebe. Er hat die Berufung, einen anderen Menschen zu lieben. Gott, der den Menschen aus Liebe, ich zitiere jetzt wieder aus dem Katechismus, Gott, der den Menschen aus Liebe geschaffen hat, hat ihn auch zur Liebe berufen, welche die angeborene grundlegende Berufung jedes Menschen ist. Das bedeutet, die Kirche ist menschenfreundlich und die Kirche ist leibfreundlich, im Gegensatz zu einer Leibfeindlichkeit, die es im 19. Jahrhundert gab, die aber nichts mit der Kirche zu tun hatte. Das war das atheistisch geprägte viktorianische Zeitalter, wo die Menschen eigentlich nicht mehr an eine unsterbliche Seele mehr geglaubt haben. Dann fielen sie in eine körperfeindliche Brüderie. Sexualität war für sie ein tierisch-primitives Verhalten, das kontrolliert werden musste und mit dem man sparsam umgehen musste, da andernfalls die Karriere in Gefahr war oder die gesamte Wirtschaft leiden können. Das haben auch dann manchmal irgendwelche Kirchenpolitiker übernommen und wie so häufig eben die progressive Kräfte geglaubt, dass sie damit Punkte sammeln und das ist völlig in die Hose gegangen. Die Kirche lehrt schon immer, dass der Leib ein Geschenk Gottes ist und die Sexualität ein Geschenk Gottes und deswegen gut. Manche Christen haben sich aber diese gottlose Körperfeindlichkeit haben die angenommen und übernommen. Und in manchen katholischen Ehebetten, das sehe ich in meinen Paartherapien, geht es dann seltsam verzwickt und verklemmt und gehemmt zu. Und das ist aber nicht katholisch. Katholiken müssen die besten Liebhaber sein. Sexualität ist ein göttliches Geschenk, das nur mit der vom Heiligen Geist inspirierten kirchlichen Gebrauchsanweisung zu einer wirklich ekstatischen Höhe erblühen kann. Diese gottgewollte Vereinigung beider Leiber ist ein wunderschöner Akt, von dem Heilige auch sagen, dass der Altar des Ehebettes, also man kann durchaus die eheliche Vereinigung sogar eine sexuelle Liturgie nennen. Warum sexuelle Liturgie? Weil die Eheleute feiern, was Gott ihnen zu feiern aufgetragen hat. Mit Gott und in Gott, in all seinem wunderbaren und unauslotbaren Schönheit, die die Sexualität in sich trägt. So kann man Sexualität wirklich gut feiern. Jetzt erlauben Sie mir noch ein Wort zur Sexualerziehung, weil Sexualerziehung kann nicht damit enden, dass man den Kindern erklärt, wie die Organe ineinander passen. Weil dann der große Kontext dieses göttlichen Geschenkes der Treue und der echten Liebe nicht vorhanden ist. Aus dem Kontext gerissen ist Sexualität nur eine armselige Karikatur ihrer selbst. Aber Sexualerziehung kann schon gar nicht daraus bestehen, ein neurotisch-ängstliches Vermeidungsverhalten einzutrainieren. Das bedeutet also, Sexualität besteht nicht in einem Vermeiden von Schwangerschaft, nicht in einem Nein, sondern in einem unbedingten Ja. Ja, ich nehme dich ganz an. Ein Ja zum eigenen Leib. Ein Ja zum göttlichen Geschenk der Sexualität, zu seiner eigenen Fruchtbarkeit, zum Ehepartner und auch zum Kind. Als wunderbare Folge der ehelichen Liebe. Das bedeutet, hängen wir uns wieder neu in diese Lehre der Kirche hinein, lesen wir den Katechismus der katholischen Kirche. Dieses sensationelle Schreiben von Humane Vitae, das Paul VI. Verfasst hat, wo er sagt, die Kirche kann gar nicht Gesetze ändern, sie kann sie nur kommunizieren, weil das Gesetz macht ja Gott selber. Also Gott sei Dank wechselt die Kirche ihre Lehre nicht wie andere die Unterhosen, sondern die Kirche bleibt bei dem, was sie als Wahrheit erkannt hat. Die Mehrheit ist kein Kriterium für die Wahrheit. Das wissen wir, weil ja auch Abtreibung zum Beispiel durch die Mehrheit zustande gekommen sind. Das ist unglaubwürdig. Und deswegen sage ich, dass die Lehre der Kirche über die Sexualität für mich als Psychiater eine sehr geglückte, sehr homogene und sehr menschenfreundliche Lehre ist, die dem Menschen gemäß ist und ihm vor sehr viel Leiden und sehr viel Ungemach bewahrt. Und jetzt freue ich mich schon auf Ihre Anrufe.
Ersten Anruf in der Leitung begrüßen wir den Herrn Thomas. Bitte schön.
Ja, grüß Gott. Ich höre mit großem Interesse Ihren Vortrag, wollte nur eine Bemerkung machen und eine Frage stellen.
Ja.
Die eine Bemerkung, also das, was Sie da sagen, dass die Leibfeindlichkeit eine rein atheistische Geburt ist, die würde ich denn doch ein bisschen bezweifeln, wenn wir schauen, was in der Gegenreformation war und so weiter. Also das sind, glaube ich, beide Lager einander nicht viel schuldig. Aber das würde wahrscheinlich zu weit führen, darüber zu reden. Meine Frage ist, Sie zeichnen ein starkes Schwarz-Weiß-Bild. Auf der einen Seite die Sexsucht, auf der anderen Seite das, was Sie als Keuschheit verstehen. Das finde ich theoretisch wunderbar. Praktisch, glaube ich, sind doch aber einer Meinung, dass Sexualität ein Trieb ist. Und ich kann doch mit dem Trieb nicht so umgehen, als wäre das eine rein theoretische, rein emotionale, ja, ich sage jetzt einmal, kopfige Geschichte. Sondern da hat auch der Körper etwas mitzureden. Und wie kann ich das einbinden in das, was Sie sagen? Weil das sozusagen alles, was körperlich ist, in die Sexsucht zu werfen, scheint mir das doch ein bisschen zu übertrieben. Ich hoffe, ich habe mich ausgedrückt, was ich meine.
Na, ich hoffe, ich habe mich ausgedrückt, was ich meine. Ich meine, dass Sexualität ein ganz großartiges Geschenk ist und keinesfalls nur auf die Sexsucht zu reduzieren. Mein Plädoyer war, dass Sexualität eben, wenn es nicht entsprechend dem Menschen genutzt wird, dass es dann zu einer Traurigkeit verkommen kann, wie wir ja heute wissen. Ich habe jetzt auch die Missbrauchsfälle nicht angesprochen, die es innerhalb und außerhalb der Kirche gibt. Das ist ja auch so ein Zeichen davon, dass es ganz wichtig ist, dass diese Gabe der Sexualität geglückt zu integrieren. Also Sie sagen, dass Sexualität ein Trieb ist. Ich sage,
auch ein Trieb, nicht nur. Ich bin ja völlig bei Ihnen und ich habe Sie auch verstanden. Aber es ist auch ein Trieb. Und mit einem Trieb kann ich nicht so umgehen, als wäre das sozusagen eine rein emotionale Angelegenheit. Wie integriere ich den Triebgedanken? Das wollte
naja,
ich wissen.
Aber schauen Sie mal, also das Wort Trieb ist ja auch, kommt aus der Psychiatrie und bezeichnet ja auch ganz genau diese emotionale Dimension. Nicht? Also Trieb ist ja nicht etwas, was ich auf jeden Fall machen muss. Wissen Sie, wenn ich jetzt Hunger verspüre, heißt das auch nicht, dass ich jetzt sofort essen muss und jetzt die Radiosendung abbrechen muss. Nicht? Das bezeichnet das nicht, sondern Trieb muss immer kultiviert werden. Und die Kultur besteht eben darin, dass man das Triebziel wahrnimmt, also den Trieb wahrnimmt, nicht verdrängt, sondern wahrnimmt, aber dann in einer inneren Freiheit eine Stellung bezieht dazu und so sagt, in die Richtung möchte ich gerne gehen, ich möchte meine Frau lieben mit ganzem Herzen und mit ganzem Leib und mit ganzer Seele. Und in diese andere Richtung, zum Beispiel Pornografie, möchte ich eben nicht gehen. Diese Entscheidung obliegt jedem Menschen. Und zwar der Trieb ist ein Bauchgefühl, das ist prinzipiell, beinhaltet noch keine innere Moral. Das sagt schon Sigmund Freud, nicht? Das ist das S von Sigmund Freud. Der Trieb interessiert sich nur für Lustmaximierung und Unlustvermeidung. Das ist sein Prinzip. Lustmaximierung und Unlustvermeidung. Das ist aber noch nicht das gesamte menschliche Leben. Sondern es geht dann darum, dass wir sind ja nicht nur Säugetiere, sondern wir haben sind geistseelische Säugetiere sozusagen, viel mehr beseelt. Und wir können Stellung beziehen zu dem, was dieses S, dieser innere Trieb, also dieser Trieb, den wir da haben, wenn Sie so wollen, dass der will und wie wir dann mit dem umgehen. Jeder Sexsüchtige, der mir in Therapie ist, und ich habe sehr viele Sexsüchtige in Therapie, weil das jetzt um sich greift durch das Internet, jeder ist eben durch ein falsches Verständnis von Trieb da hineingeraten, indem er gesagt hat, das tut mir gut, das macht mir Spaß und das mache ich jetzt einmal eine Viertelstunde. Und letztlich wird das dann immer länger und ich habe einen Patienten, der 5, 6 Stunden pro Tag da drinnen war, der hat getan, was er nicht wollte. Und das ist genau das, was Paulus auch beschreibt, wenn er sagt, wir tun oft, was wir nicht wollen. Also diese Diskrepanz, der Trieb führt uns manchmal in eine Richtung, von der wir wissen, das tut uns nicht gut. Und das ist genau die geglückte Integration der Sexualität in die Persönlichkeit, wie die Kirche das ausdrückt. Das ist eben genau das, dass man sagt, in die Richtung gehe ich gerne, weil das ist gut, Richtung meiner Frau zum Beispiel, und in die Richtung gehe ich nicht, weil das tut mir nicht gut. Sexualsucht, Pornografie, Masturbation und so weiter. Verstehen Sie? Also Trieb ist kein Schicksal. Trieb ist kein Schicksal, wenn ein Mann, also ich habe viele Paartherapien und der Mann sagt, ich brauche das eben. Nicht? Das ist der falsche Satz. Weil man kann
Aber können wir uns darauf einigen, dass auch der Trieb Gott gewollt ist? Das ist meine Frage. Weil wenn Sie keinen Hungertrieb haben, würden manche von uns wahrscheinlich verhungern, weil sie dann nur an Arbeit denken und ohne Hunger wahrscheinlich gar nicht ans Essen. Und ohne den Sexualtrieb, behaupte ich jetzt einmal, ich meine, ungeschützt sage ich das jetzt, wäre wahrscheinlich die Menschheit schon ausgestorben, weil dieses hohe Ziel, das Sie uns da zeigen und das ich auch unterstreiche, nochmal, ich diskutiere das ja gar nicht weg, natürlich auch schwierig zu erreichen ist, nicht?
Natürlich ist der Trieb Gott gewollt, weil er ja von Gott geschaffen wurde, aber nicht jedes Triebziel ist Gott gewollt, nicht? Also
ja,
das ist logisch.
Ja,
der Trieb in sich ist einmal prinzipiell Gott gewollt, aber man hat die Freiheit, sich für oder gegen das Triebziel zu entscheiden, weil das Triebziel kann ja unter Umständen auch ein Kind sein. Das passiert halt dann einfach im Körper und da muss man sagen, nein, ich habe eine Verantwortung und so weiter, bla bla bla. Also das heißt, man muss immer Stellung beziehen zu dem, was der Trieb, wo der Trieb einen hinschwemmt.
Ja, ich verstehe schon.
Und das veredelt und kultiviert eben dann den Menschen. Das ist meine Aussage. Aber ich sehe, dass wir im Grunde eh einer Meinung sind.
Ja, prinzipiell ja. Nein, vielen Dank, ich bedanke mich sehr herzlich. Alles Gute wünsche ich.
Dankeschön für Ihren Anruf.
Aus Wien darf ich jetzt den Herrn Manfred zuschalten. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich habe mir das also zufälligerweise eingeschalten gehabt. Ich bin knapp von weggefahren jetzt.
Oh je, haben wir es eilig.
Ist gut so, weil ich fahre gerade in die Richtung, wo ich soll, Heiligenkreuz.
Ah, sehr gut. Sie sind eh schon im Auto, ja?
Ja, genau. Und jetzt da habe ich mir gedacht, ich muss da Stellung nehmen, irgendwie doch dazu. Als mehrfacher Familienvater, Großvater, es geht so, Sie haben etwas angesprochen, aber etwas hat mir gefehlt bei der ganzen Sache. Wir haben ein Gewissen. Und dieses Gewissen führt, lenkt und leitet uns. Ich habe dieses Thema immer wieder bei unseren 5 Kindern gehabt. Jedes Mal dasselbe.
Ja.
Dann hat es wir sind altvaterisch und so weiter, wir kennen die Welt nicht mehr und. Und meine Antwort war darauf, wir haben eine Verantwortung. Aus dieser Verantwortung, wir haben etwas, das ist ein Gottesgeschenk. Das stimmt. Es ist aber auch, wir müssen haushalten damit. Das heißt, wir müssen Gott immer wieder einbinden. Das heißt, in der Liebe zueinander, muss ich sagen, gerade in der Ehe ist es das Richtige, weil ja hier nicht nur Nachkommenschaft, sondern dass man sich auch hier die Liebe bezeugt. Muss ich dazu sagen. Ich weiß nicht, ob Sie damit einverstanden sind.
Also jetzt, Sie halten jetzt ein Plädoyer für das Gewissen. Also ich bin ganz bei Ihnen. Das ist das, was ich weiß nicht, ob Sie meine Diskussion mit dem vorherigen Herrn, der angerufen hat, mitverfolgt haben oder ob Sie da gerade zum Auto gegangen sind.
Ja, kurz habe ich es gehört, ja.
Ja, er sagt nämlich, also wir haben hier diskutiert, diese Frage, was ist jetzt, ist der Trieb Gott gewollt? Ja, der Trieb ist Gott gewollt, aber es ist auch Gott gewollt, dass wir mit dem freien Willen Stellung beziehen zu dem, wo der Trieb uns hinführt. Und das ist genau das Gewissen. Und da bin ich Ihnen jetzt sehr dankbar, dass Sie diesen Begriff einführen in unsere Diskussion. Selbstverständlich, eine gewissenlose Sexualität ist ein Verbrechen. Weil dieser Kindsmissbrauch, der sexuelle, ist ja genau das, ich möchte mich befriedigen, mehr oder weniger über Leichen. Es ist mir egal, was die Kirche sagt, es ist mir egal, was sonst wer sagt, sogar was das Gesetz sagt, sondern ich will mich nur befriedigen. Nicht deswegen immer die Instanz des Gewissens, das nenne ich Herz, das die Instanz des Herzens. Also der Bauch sagt, ich will Lust. Der Kopf prüft, ob das vernünftig ist, und das Herz prüft, ob es gut oder schlecht ist. Und das ist für mich, das ist dann auch
genau, das ist der Vorgang. Danke, dass Sie das auch so hier hineinbringen, weil ja wir haben, es gibt ja natürlich auch das fehlgeleitete Gewissen. Das heißt, viele reden sich dann aus, naja, das ist eh gut geworden, da kann man das eh machen. Und das stimmt aber nicht.
Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Nur weil wir einen Trieb spüren, heißt das noch nicht, dass wir das uns erlaubt ist, dem nachzulaufen. Ja, aber
Hunger ist eine Triebbefriedigung dann.
Genau.
Zum Beispiel.
Na gut. Ich
meine, also, im Juristischen lernt man das am Anfang, diese Grundbegriffe, was also Triebbefriedigung ist, nebstbei bemerkt, ja?
Ja, aha, ja. Ich bin kein Jurist, aha.
Auf der Uni haben wir das damals gelernt für die Staats. Also hierfür vor der Staat, für die, dass man da pragmatisiert worden ist. Ne?
Ja, Sie sind Jurist, ja?
Nein, okay. Gott sei Dank nicht. Die waren zwar im juristischen Dienst, aber war Gott sei Dank kein Jurist. Im Finanzwesen war ich tätig.
Okay, fein. Also zurück zu Ihrem Beitrag. Jawohl, ja. Das Gewissen ist sehr wichtig. Aber doch, also wenn das Gewissen mal grünes Licht gibt, jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Wenn das Gewissen mal grünes Licht gibt, zum Beispiel innerhalb der Ehe, dann ist es auch wichtig, die Sexualität, dieses Geschenk auch richtig feiern zu können. Weil ich habe das Gefühl, dass manche Ehepaare...
Das ist ein wunderschönes, was man sich da schenkt. Das ist ein Schenken.
Es ist ein Schenken, genau. Und es ist auch ein wirkliches Feiern. Nicht? Also es ist was Feierliches, es ist was Großartiges und es hat nichts Dreckiges an sich. Wenn es vorher eben abgeklärt ist.
Sehen okay, Sie genau das dieses.
Ich glaube, wir sind da ganz einer Meinung.
Ja, wir sind d'accord. Danke vielmals.
Fein,
ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen noch.
Dankeschön. Wiederhören.
Wir begrüßen jetzt die Frau Maria aus dem Tullnerfeld. Auch sie hat einen Beitrag. Bitte.
Ja, grüß Gott, Herr Doktor. Es reden Sie da immer nur die Männer. Aber ich bin eine geschädigte Frau. Da hat sich der Satan in unsere Ehe eingeschlichen. Ja? Und ich bin dann erst später draufgekommen, dass es die Freimaurer waren. Und mein Mann hat mich vor 6 Jahren verlassen. Wir sind nicht geschieden, weil für mich gilt, bis der Tod scheidet, er braucht die Scheidung auch nicht. Aber ich habe zufällig, ich weiß nicht, ob Sie mit den Freimaurern, ich habe da mit einem Vater gesprochen und der hat mir gesagt, das ist ein Werk des Satans. Und wenn sich der in die Ehe einschleicht, und wir haben eine harmonische Ehe gehabt und es war ein Traum, ich bin jetzt nächstes Jahr, bin ich 50 Jahre verheiratet, ja. Und es ist schrecklich, aber ich habe zufällig einen Beitrag gesehen von Freimaurer und da bin ich natürlich hellhörig geworden und da hat ein Mann sich entkleidet oder das Hemd ausziehen müssen in dieser Kabine da, ich bin zwischendurch reingekommen, ja. Dann hat er sein Kreuz ablegen müssen, was er umgehängt gehabt hat. Und was mich sehr getroffen hat, war, dass er den Ehering runtergeben hat müssen. Und jetzt ist mir alles klar geworden, ja. Also diese Einflüsse von solchen Vereinen oder von solchen Sachen, das ist nicht von Gott, sondern vom bösen Leben, ja.
Und jetzt unterbreche ich Sie kurz. Und also bei dem Freimaurern kenne ich mich nicht aus. Da sind Sie jetzt in der falschen Sendung, weil da bin ich kein Experte. Ich kenne mich nicht aus. Aber zum Thema der heutigen Sendung wollen Sie auch noch was sagen oder fragen?
Ich würde sagen, dass wenn da diese Störung reinkommt, dann ist das nicht vom Guten, sondern dann ist das dieses Böse, was in der Ehe nichts verloren hat.
Ja, genau. Also ich meine, das Böse, da greife ich jetzt gleich das auf, was Sie sagen. Nämlich Mann und Frau sind füreinander geschaffen und zueinander hingeschaffen. Aber die Kirche lehrt dann noch weiter, das ist sehr interessant, dass es eben dann auch die Erbsünde gibt. Und die Erbsünde zerstört zum Teil oder erschwert zumindest diese Beziehung zwischen Mann und Frau. Mann und Frau fallen dann schnell in ein Konkurrenzverhalten, in ein Misstrauen, in ein Lieblosigkeiten, in Kleinigkeiten, die dann sehr belastend sind. Und insgesamt kommt es dann zu massiven Ehekonflikten. Nicht? Also jede Ideologie oder jede Welterklärung, glaube ich, kann man sehr gut abklären, wenn man sich einmal anschaut, wie erklärt diejenige das Böse? Weil das Böse, das ist eine Schlüsselfrage und das ist interessant, dass sie das Böse da hineinbringen, weil die kirchliche Erklärung ist eine sehr plausible, eben zu sagen, und durch die Erbsünde ist eben der Mensch korrumpiert, also nicht durch und durch korrumpiert, wie Luther behauptet, sondern eben doch ein bisschen angeknackst, und Jesus hat uns zwar erlöst, aber dieser Schaden bleibt. Und deswegen neigen die Menschen zur Sünde, auch innerhalb der Ehe. Und deswegen ist das Eheleben oft so schwer. Und deswegen muss man schauen, dass das Böse, das in uns allen steckt, dass man das von der ehelichen Beziehung möglichst weghält. Also da muss man, glaube ich, sehr aufpassen, sehr feinfühlig sein, sehr vorsichtig und oftmals das Böse benennen, das man getan hat, indem man sagt, du, Liebling, das und das habe ich dir gestern angetan, das habe ich gesagt, das war böse, ich bitte dich um Verzeihung. Also das schmälert die Macht des Bösen. Aber das war ein guter Punkt und jetzt freue ich mich schon auf den nächsten Anruf.
Und das ist der Herr Franz aus Niederösterreich. Grüß Gott.
Grüß Gott. Wenn ich Ihre Ausführungen richtig verstanden habe, dann denke ich, sollte das Ziel jedes Menschen sein, in die Lage zu kommen, auch auf Sexualität gänzlich verzichten zu können. Jetzt wollte ich seinerseits fragen, ob es dafür eine Anleitung und Hilfestellung gibt und andererseits, ob dieser Verzicht nicht auch psychische Probleme mit sich bringen kann.
Nein, also jetzt fühle ich mich schon ein bisschen missverstanden. Also mein Plädoyer war für die Schönheit der Sexualität, für eine sexuelle Liturgie und für den Altar des Ehebetts, nicht? Also das ist also das Geschenk, dieses wunderschöne Geschenk der Sexualität soll innerhalb der Ehe gefeiert werden. Aber man muss auch fähig sein, sich zu enthalten, weil eben Sexualität nichts ist, was man braucht. Und jetzt bin ich bei der Beantwortung Ihrer Frage, sondern Sexualität ist eine Sprache der Liebe. Das heißt, Sexualität als Sprache der Liebe muss man erlernen. Ja, Sexualität kann man, also das ist auch gut, also im ehelichen Dialog, sag ich mal, oder im ehelichen Tanz, also einmal blumig ausgedrückt, was dazu zu lernen, sich zu bewegen, Variationen hineinzubringen, das ist alles sehr, sehr gut. Aber es darf nicht zu einem Brauchen werden, also im Sinn von, ich brauche das jetzt, ich fordere das jetzt, das muss jetzt sein, das darf kein Muss sein, sondern es soll immer ein Geschenk sein. Also Sexualität schenkt man dem anderen und fordert man nicht vom anderen. Und insofern bin ich jetzt bei Ihnen zu sagen, dann muss aber auch Sexualität etwas sein, was man dann in speziellen Umständen auch zurückschrauben kann, nicht? Also es gibt Paare, die täglich miteinander verkehren. Es gibt andere, die haben sich ausgemacht, was weiß ich, einmal im Monat oder so. Ich kenne ein Ehepaar, die auch nur seltener ehelich zusammenkommen. Es gibt Situationen im Menschen, im ehelichen Leben, sagen wir mal Krankheit, wo das einem von beiden entweder nicht möglich ist oder eben gesundheitsgefährdend ist, wegen Krankheit zum Beispiel, und dann muss man sich aus Liebe zurückhalten können, selbstverständlich. Das ist klar. Ja, und das geht. Im Gegensatz zum Hungertrieb, der ab und zu eben befriedigt werden muss, weil sonst verhungert man, oder Dursttrieb, wo man irgendwann einmal was trinken muss, braucht der Sexualtrieb gar nicht befriedigt werden. Und schauen Sie sich den großen Johannes Paul II. An, oder also der für mich also der absolute Hero zum Beispiel auch des Zölibats ist, weil er sehr väterlich war. Da sieht man, das ist für den Menschen gar nicht notwendig, und man kann ein psychisch gesundes und kraftvolles, großartiges Leben führen, ohne jemals sexuell aktiv geworden zu sein. Das bedeutet auch Sexualität, aber das ist nur ein Unterkapitel von Keuschheit. Also die eigentliche Keuschheit ist die eheliche Keuschheit, aber die meisten Menschen sind verheiratet, wobei heutzutage nicht mehr. Aber die normale Form der Sexualität, der Keuschheit, ist eben die eheliche Sexualität. Das ist die normale Form der Keuschheit. Aber es gibt auch eine Keuschheit, wo man dann gar nicht sexuell verkehrt, und das ist für den Menschen nicht schädlich. Habe ich Ihre Frage beantwortet?
Ja, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann hat ja Sexualität nur im Rahmen einer aufrechten katholischen Ehe ihre Berechtigung und ihre, sage ich, Erlaubnis, jetzt ein bisschen überspitzt formuliert. Wenn jetzt zwei Menschen durch das Sakrament der Ehe verbunden sind und einer das nicht so ernst genommen hat und den Partner verlässt, dann muss ja der andere praktisch, der diese Sehnsucht nach Liebe und Austausch hat, muss ja dann lernen, darauf zu verzichten.
Gerne. Jetzt genau bei diesem Punkt haben Sie diesen Denkfehler begangen, den der Zeitgeist oft tut. Man hat eben normalerweise nicht eine Sehnsucht nach Liebe und Sexualität, sondern hat eine Sehnsucht nach Liebe mit dem Ehemann oder der Ehefrau. Ja? Wenn sich der von einem trennt, ist das ein großer Schmerz und tut sehr weh. Aber es ist nicht so, dass man dann die Sexualität woanders ausleben muss, sondern eigentlich...
Aber man bleibt eben mit dieser unerfüllten Sehnsucht zurück, und da ist eben eine Frage, ob es eine Anleitung dafür gibt, das bewältigen zu können.
Aber die unerfüllte Sehnsucht ist, wenn man das gesund lebt, nicht die Sexualität, sondern der andere Mensch. Der Schmerz ist, dass ihn der andere verlassen hat und nicht, dass man keinen Sex mehr hat.
Der Schmerz. Obwohl es auch, würde ich sagen, ne? Also dass man es eben nicht
mehr... Nein, das können Sie nicht auf die gleiche Ebene stellen. Das eine ist ein Riesenschmerz, dass die Ehe nicht funktioniert hat und dass da ganz was schief gegangen ist. Und das andere ist halt, dass sich dann diese Sprache der Liebe, da geht es ja nicht nur um Sexualität, sondern da geht es auch darum, ich kann mich um niemanden kümmern, ich kann für niemanden kochen oder ich weiß nicht, mich sorgen oder anrufen und sagen, wie geht's dir? Das ist ja viel umfassender, was da alles verloren geht, wenn eine Ehe scheitert. Aber das ist auch etwas, was dann halt nicht mehr da ist. Aber das ist jetzt das Geringste, würde ich sagen. Das ganz Schlimme ist, dass man dann eben alleine durchs Leben geht. Und deswegen ist es wichtig, dass man schaut, dass sich das wieder saniert. Also das ist meine tägliche Arbeit, nicht? Das ist Paartherapie bei Menschen, die sich auseinandergelebt haben. Also da arbeite ich sehr viel auf diesem Gebiet.
Ja, aber was das betrifft. Wir können uns darauf einigen, dass man quasi diesen Verzicht, der eben in verschiedensten Lebenssituationen notwendig werden könnte, dass man diesen Verzicht lernen soll.
Nein, aber ich gehe noch eine Stufe weiter. Also wenn man Sexualität richtig versteht als eine Sprache der Liebe, dann ist der Verzicht aus Liebe kein Problem. Wenn ein liebender Ehemann, ja, wenn sie sagt, du, pass auf, ich habe das jetzt zu Schmerzen und ich habe da eine Entzündung und ich weiß nicht was, dann sagt er nicht, aber ich brauche das jetzt, lass mich da jetzt zu, sondern dann sagt er selbstverständlich, um Gottes Willen, du Arme, und kann ich dir vielleicht ein Medikament holen, selbstverständlich werde ich dir jetzt nicht näher kommen oder nur so weit du das möchtest. Ich würde nicht sagen, das ist besonders schwer für einen normalen Mann, sondern da sagt er, du, pass auf, das ist sehr selbstverständlich, brauchen wir gar nicht reden. Das wird dich da jetzt schonen und schau, dass du gesund wirst.
Ja,
und
ja, da stimme ich Ihnen voll zu. Ja, ja, vielleicht kommen wir dann dorthin, dass man also den Verzicht aus Liebe leistet und wenn es eben, wie gesagt, eben nicht mehr möglich ist, den Verzicht direkt in Bezug auf den Ehepartner zu leisten, dann eben in Liebe zu Gott, so wie es, glaube ich, bei den Zölibatären ja auch der Fall ist.
Ja, also das ist mir noch zu wenig, wie Sie das sagen. Also das ist keine i-Tüpfchen-Reiterei. Ich sage, dass Sexualität eine Sprache der Liebe ist. Und wo keine Liebe da ist, gibt es auch keine Sprache dafür, verstehen Sie?
Mhm.
Also das ist ein Instrument der Sprache. Ja. Diese sogenannten sexuellen Bedürfnisse, das ist eine völlig falsche Art zu denken. Sexualität ist eine wunderschöne Sprache im Rahmen der Liebe. Und wo keine Liebe ist, hat Sexualität keinen Platz, weil eine lieblose Sexualität ist extrem gefährlich für Missbrauch.
Mhm. Mhm.
Ja, also in dem Moment, wo ein Mann sagt, aber ich brauche das jetzt, mach dich frei und lass mich ran, ist was Gröberes kaputt in der Liebesbeziehung.
Mhm.
Also der Satz, ich brauche das jetzt, also da bin ich schon als Therapeut auf 100.
Mhm.
Weil es ist falsch. Das ist die Sprache des Süchtigen.
Ja, also dann ist es also darauf aufzupassen, dass sich die Sexualität von der Liebe nicht abspaltet.
Ja, und der Prüfstand ist dann, wenn die Frau sagt, du, ich bin so schwer krank, es geht jetzt nicht. Und dann sagt selbstverständlich der gesunde Mann aus Liebe, ja du, klar, natürlich, also selbstverständlich.
Ja, da bin ich ganz bei Ihnen, ja.
Ja, gut, schön.
Okay.
Danke für Ihren kritischen Anruf, bin sehr froh.
Danke auch, auf Wiederhören.
Aus Wien jetzt in der Leitung die Frau Christiana. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Dr. Bonelli.
Grüß Gott.
Sie haben meine Fragen eigentlich zum Teil jetzt schon beantwortet. Meine Frage war einfach die, ich bin verwitwet, ja.
Ja.
Und bin sozusagen jetzt gezwungen, unter Anführungszeichen, ohne Sex zu leben.
Ja.
Tu das aber auch, also auf Männer bezogen, ganz gern, ja. Aber trotzdem fällt es mir halt auch manchmal schwer, ja.
Ja, klar.
Jetzt haben Sie natürlich zum Teil die Fragen schon beantwortet, ja. Also Sexualität ist eine Sprache der Liebe und so weiter, ja. Ja, meine Frage war halt die, wie lebt man als Single? Und es gibt einfach viele Singles, ja. Oder verwitwete Menschen ohne Sexualität? Das war eigentlich meine Frage ursprünglich, ja.
Nein, das ist ja eine tolle Frage. Und da gibt es schon noch was zu sagen. Sexualität ist eine Form, sich zu schenken. Und es gibt aber viele andere Formen, sich zu schenken. Sie sagen, Sie sind verwitwet. Ich weiß es nicht, darf ich Sie fragen, wie alt Sie sind?
66,
nicht? Also es gibt, dann sind Sie wahrscheinlich auch schon in Pension. Das bedeutet, Sie haben Zeit. Sie können Zeit schenken. Sie können sich um Menschen kümmern, die einsam sind. Sie können sich engagieren bei Radio Maria oder bei sonst irgendeiner guten Sache oder was auch immer Sie für gut erachten. Sie können sich schenken. Und je mehr man sich selbst schenkt, umso weniger denkt man darüber nach, was brauche ich gerade. Das ist die falsche Frage zu sagen, was tut mir jetzt gut, was sind meine Bedürfnisse, was befriedigt mich im Moment, sondern was kann ich schenken? Schenken ist viel schöner. Und da, nicht, also natürlich zu Hause sitzen und zu sagen, ich bin so traurig, weil jetzt habe ich keinen Sex und sonst auch nichts, nicht, dass ich weiß schon, das machen sie nicht, aber das ist die falsche Art, damit umzugehen. So passiert das hauptsächlich eben Männern, auch in die Pornografiesucht zu fallen, nicht? Das ist, oder auch in eine andere Sucht, nicht? Das ist ein Sinnlosigkeitsgefühl, ein leere Gefühl, auch was Depressives und was Ichhaftes, also ein Zurückfallen in sich selbst. Das sind oft die Gründe dafür, warum jemand in eine Sucht fällt, auch in die Sexualsucht. Und deswegen ein sinnerfülltes Leben empfehle ich Ihnen und jedem anderen, der nicht in einer ehelichen Beziehung lebt. Ein sinnerfülltes Leben macht es einfacher, gegen diese Impulse der Bauchgefühle resistent zu sein, die eben vielleicht dann in die falsche Richtung gehen. Ein sinnerfülltes Leben, ein Engagement zum Beispiel für andere oder ein stärkeres Zuwenden.
An und für sich tue ich das auch, ja. Das ist eh klar, weil anders kann man eigentlich dann nicht gut weiterleben. Ja. Ja, das stimmt, das mache ich schon auch, ja. Aber natürlich fehlt natürlich trotzdem was, ja. Also,
ja. Na sicher, aber es fehlt Ihnen ja nicht nur Sex, es fehlt Ihnen ja ein Mann, der da ist, der auf Sie zugeht, für den Sie sich kümmern können. Verstehen Sie, es fehlt Ihnen ja viel mehr.
Also, ja.
Das ist ja ein schwerer Verlust, wenn Ihr Mann verstorben ist. Aber der Verlust besteht ja nicht in Sexualität, sondern besteht in einem umfassenden... Aber Sie können auch dankbar sein für die Ehe, die Sie hatten und auch für die Sexualität, die Sie gelebt haben. Aber Sie wissen ja selbst viel besser als ich, dass die Ehe viel mehr ist als eben nur Sexualität und dass Ihnen das, was Ihnen abgeht, auch viel mehr ist als der Sex, oder?
Ja, natürlich, das ist klar. Ja. Schon das Frühstück am Morgen,
das mir immer. Das meine ich ja nicht. Dass ich weigere mich auch, das dann zu reduzieren und zu sagen, ja, das ist das Einzige, was jetzt fehlt, ist ja nicht so. Nicht? Das fehlt natürlich viel. Das ist ein Verlust, das kann Ihnen auch keiner mehr wettmachen, außer natürlich eine enge Gottesbeziehung, nicht? Weil Gott alles kann. Und, ja.
Gut,
danke für den Anruf.
Danke für Ihre Antwort. Dankeschön.
Wir haben schon die nächste Hörerin in der Leitung, eine Dame aus Niederösterreich. Grüß Gott.
Hallo, bin ich schon auf Sendung?
Ja, grüß Gott, jetzt sind Sie auf Sendung.
Ich habe eine Frage. Und zwar, ich bin ja auch Witwe, bin 64. Ja. Wem schade ich damit? Wen schade ich damit, wenn ich es zweimal mit mir selber im Monat betreibe? Da kann man doch nicht reden von Sexsucht.
Nein, da kann man nicht von Sexsucht reden, aber Sie schaden. Ja. Also ich meine, weiß ich nicht, jetzt muss ich natürlich auch selber fragen, sind Sie katholisch oder?
Ich bin römisch-katholisch, ja.
Ja, Sie schaden sich selbst, sagt die Kirche. Sie schaden sich selbst, Sie schaden Ihre Gottesbeziehung. Es geht nicht immer nur um andere Menschen und Sie schaden doch auch Menschen, denen Sie die Liebe entziehen, die Sie sich selbst zuwenden. Aber in erster Linie schaden Sie sich selbst, sagt die Kirche.
Aber ich bin ja jetzt deswegen nicht ich bezogen, ich bin ja auch für andere da. Ich habe meine Enkelkinder und so weiter. Also ich habe andere Spaße auch noch in meinem Leben. Nicht nur das eine, aber hier und da, man ist ja auch nur ein Mensch und besteht eben aus Es, Ich und Über-Ich. Das Es kann man doch nicht so wegdividieren.
Also nein, man kann es nicht, nein, da haben Sie recht. Man kann es nicht wegdividieren, aber man kann es wahrnehmen, ja?
Ja.
Also das Es, Ich und Über-Ich kommt von Sigmund Freud, nicht? Sigmund, wenn Sie sagen, Sie sind katholisch, ist es besser, vom Bauch, vom Herzen, vom Kopf zu sprechen. Also der Bauch sagt, ich möchte, ja. Bauch sagt Lustmaximierung und Unlustvermeidung, ja. Das ist das Es bei Sigmund Freud. Gut, das ist einmal der Punkt 1. Dann sagt der Kopf, ist es vernünftig oder nicht? Schade ich jemanden oder nicht? Ja, das ist die zweite Ebene der Nützlichkeit. Mhm. Und die dritte Ebene ist das Herz. Ist gut oder böse? Gut oder schlecht? Was sagt meine Kirche? Was sagt Gott? Nicht? Und hier ist eben dieser innere Schaden noch vorhanden. Also in diesen drei Ebenen.
Der innere Schaden, aber ich fühle mich nicht schlecht dabei, subjektiv.
Ja, aber es geht nicht darum, wie Sie sich fühlen, sondern es geht darum, was gut und was böse ist. Sondern es gibt die Ebene, Sie argumentieren mit der Ebene des Gefühls, das ist das Bauchgefühl oder das Es bei Sigmund Freud. Sigmund Freud selbst, der wie gesagt kein Kirchenlehrer war, sagt selber, dass das Es selbstverständlich kontrollierbar ist.
Ja schon, aber ich glaube, er hat nie irgendwas Gegenteiliges von der Selbstbefriedigung gesprochen.
Das sind Sie falsch. Sigmund Freud sagt, Selbstbefriedigung ist eine Perversion. Eine Perversion, ich wiederhole mich.
Man kann den Trieb so weit als möglich sublimieren. Also das ist natürlich auch wichtig. Aber hundertprozentig kann man den Trieb auch nicht sublimieren.
Doch, kann man schon. Ja. Wir diskutieren über die Lehre von Sigmund Freud. Und da kann ich Sie einfach nur informieren. Ich bin Professor für Psychiatrie. Sigmund Freud gelehrt hat, Selbstbefriedigung ist eine Perversion. Und die Sublimierung funktioniert hundertprozentig, ja, selbstverständlich geht das, ja. Weil ja auch jeder zölibatäre Priester lebt das im Normalfall und die masturbieren nicht, weil sonst könnten sie das gar nicht durchhalten. Glauben Sie mir das einfach, das ist einfach so. Ob wie Sie sich jetzt persönlich dazu entscheiden, natürlich, wenn Sie sich angewohnt haben, ist es gar nicht so leicht, davon wegzukommen. Aber reden Sie sich nicht ein, dass Sie das brauchen und dass es nicht anders geht. das ist ein Selbstbetrug, das stimmt nicht. Selbstverständlich geht es anders. Es geht nur darum, dass Sie eine innere Stellung beziehen und sagen, ich will das so nicht, ich will es anders, ich will jetzt so leben und nicht mehr so wie bisher. Ich möchte es ändern. Das muss vorausgesetzt sein und dann geht's. Und sonst geht's natürlich nicht. Viele meiner Patienten sagen, glauben, dass Selbstbefriedigung selbstverständlich ganz normal dazugehört und dass man schwer krank wird oder sonst irgendwas, wenn man es nicht tut. Das ist ein Irrtum. Das ist völlig falsch. Also man wird überhaupt nicht krank, wenn man das nicht tut, sondern ganz im Gegenteil. Man wird eigentlich gesünder und psychisch jetzt orientiert man sich mehr an anderen Menschen. Weil man eben, weil Selbstbefriedigung, wie der Name schon sagt, eben ein Zurückfallen auf das eigene Ich ist.
Ja, schon, aber dieses es, wenn es sublimiert ist, sucht es dann nicht andere Kanäle und kommt dann verkleidet woanders raus.
Nein, da haben Sie jetzt auch das falsche Menschenbild. Also das ist hier, Radio Maria ist ein katholisches Radio.
Ich weiß schon, nein, das weiß ich schon.
Und das ist ein Blödsinn, ja, dass wenn man das S bei A zurückdrängt, dass es dann bei B rauskommt. Ja, der Mensch ist eben keine Maschine, sondern der Mensch ist ein organisches Wesen. Es gibt eben Triebe, wo wir sagen, nein, das möchte ich nicht, und dann werden sie wieder weniger und verschwinden. Ja? So ist der Mensch und es ist nicht ungesund, aber man muss es einfach prüfen, ob es irgendwelche schlechte Konsequenzen hat. Man muss den Trieb, den man wahrnimmt, an sich prüfen, ist er gut oder schlecht? Ist es notwendig oder nicht?
In der Ehe ist ja erlaubt, wenn man verwitwet wird, ist es verboten.
Es ist in der Ehe nicht erlaubt, sondern es gehört als wichtigen Bestandteil in der Ehe dazu. Erlaubt ist das falsche Wort, das ist mir zu wenig positiv. Ja, es ist ein großes Geschenk, dass die Ehe erst zur Ehe macht. Ich finde das total faszinierend, dass ohne der geschlechtlichen Begegnung eine Ehe noch nicht wirklich vollzogen ist. Nicht, das ist ja unglaublich, dass Sexualität zur Sakramentalität dazugehört. Aber es ist ein großer Unterschied, ob ich mich einem Du schenke oder ob ich mich selbst befriedige. Ich hoffe, das ist doch für Sie klar und offensichtlich.
Ja, das ist ein Unterschied, na klar.
Ja.
Das ist gut. Ja, gut, danke.
Ja, danke für Ihren Anruf. Wiederhören.
Ja, ein Thema, das natürlich uns alle betrifft oder viele, die jetzt auch zugehört haben, sich auch noch anrufen möchten. Wie Sie gesagt haben, an dieser Stelle ist die heutige Ausgabe der Grenzfragen zwischen Psychiatrie und Spiritualität zu Ende. Ich danke Ihnen für Ihren wertvollen Impuls und für die wertvolle Beantwortung so vieler Fragen. Dankeschön, Herr
Gerne,
Professor Bonelli.
Danke. Danke, auf Wiederhören.
Das war die Sendung Lebenshilfe mit Professor Raphael Bonelli, einmal im Monat auf Sendung hier bei Radio Maria. Heute das Thema Umgang mit der eigenen Sexualität.
Diese Lebenshilfesendung war eine Produktion von Radio Maria Österreich. Wir bedanken uns herzlich bei Barbara Auer für die Moderation. In der Reihe Grenzfragen zwischen Psychiatrie und Spiritualität widmet sich der Wiener Psychiater Dr. Dr. Raphael Bonelli heute dem Thema Umgang mit der Sexualität. Dr. Bonelli ist Leiter der Forschungsgruppe Neuropsychiatrie an der Sigmund Freud Universität und Direktor des Wiener Institutes für Religiosität in Psychiatrie und Psychotherapie. In der Reihe Grenzfragen zwischen Psychiatrie und Spiritualität widmet sich Herr Dr. Raphael Bonelli dem Phänomen Religiosität im Zusammenhang mit der menschlichen Psyche. Damit möchte er aus wissenschaftlicher Sicht zu einer positiven Enttabuisierung der Religion in Psychiatrie und Psychotherapie beitragen. Regelmäßig lädt er dazu auch zu Fachtagungen ein. Herr Dr. Bonelli führt eine Privatpraxis in Wien und bietet Telefonsprechzeiten an. Möchten Sie Kontakt mit der Praxis aufnehmen, dann finden Sie die Kontaktdaten in gewohnter Weise auf unserer Homepage www.horeb.org. Gehen Sie zum Menüpunkt Programm, suchen Sie sich die Sendung im Tagesprogramm und klicken rechts neben der Sendung auf den Informationsbutton. Der Hörerservice gibt Ihnen natürlich auch gerne telefonisch Auskunft. Sie erreichen den Radio Horeb Hörerservice unter der 08328 921 110. Diese Rufnummer können Sie auch dem Radio Horeb Programmfaltblatt entnehmen, das in vielen katholischen Kirchen im gesamten deutschen Raum ausliegt. Wiederholt wird die heutige Lebenshilfesendung im Nachtprogramm um 23 Uhr. Möchten Sie einen Mitschnitt bestellen, dann wenden Sie sich gerne an den Radio Horeb CD-Dienst unter 08328 921 120. Die Sendung kann auch aus dem Internet heruntergeladen werden. Unser breit gefächertes Podcast-Angebot finden Sie unter www.horeb.org. In der Rubrik Lebenshilfe, Leben in Beziehung finden Sie die heutige Sendung. Soweit die Informationen und damit geht die Lebenshilfe zu Ende. Ich wünsche Ihnen einen ganz reich gesegneten Tag. Ihre Sabine Böhler.